Wir waren dabei, dass wir uns etwas über das Prophetentum in der Bibel lernen wollen daraus. Wir haben gefunden, dass also Propheten sind nicht nur die Leute, die wir als Propheten kennen, die also die Hesekiel und Daniel und Jeremia, sondern es hat immer wieder Propheten gegeben im Alten Testament, auch vor den Schriftpropheten. Wir haben dann gesagt, dass es in der Bibel auch den Begriff Weissager gibt und manchmal bedeutet Weissager Prophet im guten Sinne und manchmal bedeutet Weissager ein Wahrsager und dann wird davor gewarnt. Wir haben gesagt, dass im Neuen Testament hat der Gott auch Propheten der Gemeinde gegeben. Und darüber wollen wir jetzt als nächstes etwas lesen. Schlag bitte 1. Korinther Kapitel 12 auf. 1. Korinther Kapitel 12. Ich habe dort Kapitel 14 angegeben, aber Kapitel 12 erstmal. In Kapitel 12 wird uns gesagt, ab Vers 7, in einem jeglichen offenbaren sich die Gaben des Geistes, und das ist des Heiligen Geistes, zum gemeinsamen Nutzen. Einem wird gegeben, durch den Geist zu reden von der Weisheit, dem anderen, also ich lese Vers 8, wird gegeben zu reden von der Erkenntnis in demselben Geist, dem anderen der Glaube in demselben Geist, einem anderen Gaben gesund zu machen, einem anderen Geist einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen Weissagung. Weissagung. Haben wir Bibeln hier, wo da nicht Weissagung steht, sondern prophetische Rede? Ja? Also das Wort, das im Griechischen ist, wird manchmal mit Weissagung, manchmal mit Prophetie oder mit prophetische Rede übersetzt. Dann wird noch mehr gesagt über Zungenreden, Zungenauslegen. Dann gehen wir weiter. Am Ende des Kapitels heißt es, ab Vers 28, und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs erste Apostel, aufs andere Propheten, Propheten heißt es jetzt, ja, aufs dritte Lehrer, danach Wundertäter, danach Gaben gesund zu machen, Helfer, Regierer oder Leiter, mancherlei Zungen. Und dann Vers 29, sind sie alle Apostel? Nein. Sind sie alle Propheten? Nein. Also Gott hat in der Gemeinde gegeben, etliche als Weissager oder als Propheten, ja. Das ist Kapitel 12, das ist also biblische Lehre. Kapitel 13 wird uns dann der bessere Weg gezeigt, nämlich nicht von den Gaben her zu denken. Das ist ja heute sehr in, dass man immer wieder davon spricht und lehrt, wir müssen in der Gemeinde gabenorientiert arbeiten. Das ist auch richtig, weil ja die Bibel das lehrt. Aber Kapitel 13 heißt es, ich will euch noch einen besseren Weg zeigen. Nämlich den Weg der Liebe, wo man nicht nur immer fragt, habe ich die Gabe, hat der die Gabe und so, sondern dass wir aus Liebe miteinander arbeiten. Und dann kommt er in Kapitel 14 wieder auf die Gaben zu sprechen. Jetzt schauen wir Kapitel 14. Strebet nach der Liebe, befleißiget euch der geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen möget. Oder, wie heißt es bei euch? Prophetische Rede, ja? Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist Geheimnisse. Wer aber weissagt oder prophetische Rede hat, der redet den Menschen erstens zur Ermahnung, zweitens zur Ermahnung und drittens zur Tröstung. Soweit 1. Korinther 14. Prophetische Rede oder Weissagung hat es womit zu tun? Mit der Auferbauung der Gemeinde. Zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wir werden nachher die Frage stellen, was macht ein Prophet? Hier ist schon die Antwort, ja? Und hier habe ich das schon gesagt. Was tun die Propheten? Wir kommen auf diese Frage noch einmal zurück, das wird heute immer wieder gefragt, gibt es noch die Gabe der Prophetie? Gibt es heute noch Propheten? Und man stellt sich dann immer etwas anderes vor, als was Paulus hier eben geschrieben hat. Die Propheten sind dazu da, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Auferbauung, zur Ermahnung und zum Trost der Gemeinde. Und uns fällt es ganz schwer, auf die Frage, die uns gestellt wird, gibt es heute Propheten, gibt es heute biblische Prophetie, ja zu sagen, weil wir uns immer etwas anderes vorstellen unter Propheten. Oder oft. Wir kommen dann später darauf zurück. Als nächstes, der zweite, ist die Berufung der Propheten. Ein Vergleich zwischen Propheten und Priester im Alten Testament. Im Alten Testament gab es immer wieder mal Propheten. In der Regel wurden sie von Gott berufen. Nur ausnahmsweise gab es auch hier und da Prophetenschüler. Das haben wir heute Morgen schon gesagt. Und da sind einige Schriftstellen. Im Alten Testament wurden die Propheten immer vom Herrn direkt berufen. Die Priester waren, das Priestertum und die Priesteraufgabe wurde vererbt. Wenn man zum Stamm Levi gehörte, war man Priester, berufen zum Priestertum. Ganz egal, wie man wandelte, ob man dem Herrn ungehorsam war oder gehorchte, weil man zum Priesterstamm gehörte, war man eben Priester. Nicht so die Propheten. Kein Mensch wurde dadurch Prophet, weil sein Vater ein Prophet gewesen war. Nun, wenn wir zum Neuen Testament kommen und es da auch Propheten gibt, wie wir eben gelesen haben, dann haben wir da schon die Antwort, dass im Neuen Testament heißt es, dass Gott hat gegeben durch den Heiligen Geist Apostel und Propheten und Evangelisten und Lehrer und so weiter. Also im Neuen Testament gibt es auch keine Berufspropheten. In der Weise ist das nun mit dem Alten Testament gleich. Im Alten Testament wurde entweder durch die Vererbung oder durch Berufung wurde man Priester oder Prophet. Im Neuen Testament gibt Gott nun verschiedene Leuten die Aufgaben der Gemeinde. Und in der Regel ist das so, dass diese Aufgaben der Gemeinde einmal vom Herrn begabt und berufen werden, aber auch durch die Bestätigung der Gemeinde. Im Alten Testament hat nie ein Prophet danach gefragt, meint ihr, dass der Herr mich berufen hat? Sondern er wurde direkt vom Herrn berufen und niemals vom Volk oder von der Gemeinde bestätigt. Im Neuen Testament ist das aber die Regel. Ja, welche Propheten, habt ihr schon in euren Gemeinden Propheten berufen? Habt ihr schon Propheten eingesegnet? Wie ist denn das? Oder wünscht ihr euch, dass die ja nicht in eure Gemeinde kommen? Also in Epheser 4, schlagen wir mal Epheserbrief auf. Epheser 4, Vers 11. Epheser 4, Vers 11. Und er Er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern. In dieser Liste fehlen die Priester und die Prediger. Wo sind die? Gab es die in Ephesus? Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann ruft ja der Apostel Paulus dort die Leitenden aus Ephesus zu sich zum Schiff. Und hier schreibt er ihnen einen Brief. Das sind also dieselben Leute. Wie nennt er die Leute, die er dort zum Schiff ruft und mit ihnen so eine letzte Gemeinschaft hat und letzte Anweisungen gibt und so weiter? Wie nennt er die da? Wie?
Älteste.
Älteste? Bischöfe. Die zwei Begriffe braucht er und das sind dieselben Leute. Erst nennt er sie Älteste und dann nennt er sie Bischöfe. Aber das meint nicht, eine waren Älteste und andere waren Bischöfe. In der Bibel, zur Bibelzeit, waren Bischöfe Älteste und Älteste waren Bischöfe. Später hat man einen Unterschied gemacht. Da hat man gesagt, der Älteste ist in der Gemeinde. Erst waren immer mehrere Älteste, wie es uns scheint. Dann hat man gesagt, ja, hier sind Älteste und da sind Älteste. Da muss doch jemand darüber sein. Dann sagt man, auch, wir werden den Wichtigsten aus den Ältesten nehmen, das wird dann ein Bischof sein. Dann hatte man einen Bischof über die Ältesten und hat den Bischof einen anderen Mann gemacht und der war dann über die Älteste. Und schließlich hat man dann aus vielen Ältesten einen Ältesten in der Gemeinde gemacht. Ja, nun war hier ein Bischof über diese Gemeinden und dort war noch ein Bischof über die anderen Gemeinden. Ja, aber wer ist über diese Bischöfe? Nun, da machte man noch einen Erzbischof. Das waren dann die Leute über die Bischöfe.
Und so,
wie? Ja, Starship Presbyte, ja. Und schließlich gab es fünf solche. In Alexandrien, in Jerusalem, in Antiochien, in Konstantinopel und in Rom. Fünf Erzbischöfe. Und was war ihre Aufgabe? Nun, ihre Aufgabe war, über die Lehre zu wachen, gegen die feindlichen Einflüsse zu wirken, die Gemeinden zu schützen. Aber bald hatten sie eine andere Aufgabe. Sie wollten nämlich feststellen, wer von diesen fünf der Bessere, der Höhere wäre. Und dann haben sie miteinander gekämpft. Und schließlich wurde der in Rom der Stärkste und das wurde dann der Papst. Das ist, wohin es führt, wenn wir sowas machen. Ja? Aber kommen wir zurück zum Epheserbrief. Da sind wir noch nicht bis zum Papst. Ne? Da ist kein Priester genannt. Wo sind die Priester denn? Alle. In dem Neuen Testament gibt es keinen, der eine Aufgabe hat in der Gemeinde, eine öffentliche Aufgabe, der Priester genannt wird. Sondern Priester sind alle mit der Aufgabe, die Priester im Alten Testament hatten. Die Aufgaben des Priesterstammes im Alten Testament gehören der ganzen Gemeinde. Gut, dann haben wir das geregelt. Ich hoffe so, mit den Priestern. Aber nun wird hier kein Prediger genannt. Wer waren denn die Prediger in der Gemeinde in Ephesus? Wird auch kein Ältester genannt. Dort in Apostelgeschichte ja, aber hier nicht. Evangelisten, Propheten. Wenn wir das Gesamtverständnis versuchen zu bündeln, dann glaube ich, können wir Folgendes sagen. Die Apostel, das waren die Gemeindegründer, die Missionare. Und das, was das Wort Apostel auch bedeutet. Das waren die, die hinausgingen. Die Evangelisten waren die am Ortmeer, die Unerreichten versuchten zu erreichen. Die Hirten und Lehrer, die versuchten, die schon zum Glauben zu kommen. Wer waren die Propheten? Das waren die Prediger. Das waren die Prediger am Ort. Propheten sind Prediger. Das sind nicht Wahrsager, geistliche Wahrsager. Wir werden später da noch mal zurückzukommen, aber ich möchte das einfach mal jetzt schon so in den Raum stellen. Und diese Prediger wurden auch von der Gemeinde bestätigt. Ja, genau. Aber weil wir immer mit Propheten Leute uns vorstellen, die sagen uns die Zukunft, haben wir von den Propheten Angst.
Ja, wir haben so die Meinung, das gibt hier in meinem Kopf ein
anderes. Ja. Okay, machen wir mal die nächste hier, das. Die Aufgaben und Charakterzüge der Propheten. Ich habe das jetzt eben gesagt. Propheten waren die Prediger. Und sie hatten im Alten Testament, das müssen wir jetzt festhalten, ja? Also wenn ihr mal das erste jetzt nehmt. Im Alten Testament waren diese Prediger, diese Propheten, hatten sie die Aufgabe, ganz besonders das, was Gott ihnen zeigte, der Gemeinde zu sagen. Sie waren Seher. Das haben wir heute Morgen schon gesagt. Ja? Sie verkündigten, was sie geschaut haben. Im Neuen Testament war das auch noch zum Teil so, dass Gott ihnen Neues zeigte. Und Jesus hatte ja das auch verheißen, dass der Heilige Geist sie lehren würde, ihnen deutlich machen würden Wahrheiten, die Jesus ihnen noch nicht gesagt hatte. Und nun machen wir einen Sprung. Ich hoffe, dass wir den machen, ohne dass ich das lange erkläre. Was verkündigen denn die Prediger heute? Welche, die sie im Traum sehen? Ja, und woher wissen sie das? Okay, die Propheten des Neuen Testaments, nachdem die Apostelzeit abgeschlossen war und das Neue Testament entstanden war, sie sind die Verkündiger, die durch den Heiligen Geist erleuchtet uns das sagen, was die früheren Propheten geschaut haben. Die Propheten heute sind Prediger, die das erläutern, was hier geschrieben steht. Das sind nicht Propheten, die Neues schauen und uns geben. Also das hier, das Schauen hier, bezieht sich also auf das Alte Testament. Heute müssen Sie die Bibel forschen und sehen, was dort geschrieben steht. Ja? Also das ist heute, was Sie machen. Kommen dann nochmal, immer wieder nochmal darauf zurück. Ein zweites Charakteristik der Propheten, jetzt wieder zurück zum Alten Testament, war, dass sie sehr überzeugt waren von dem, was sie zu verkündigen hatten. Warum? Weil sie in der Regel, wenn Gott sie berief, sie Widerstand leisteten. Sie waren niemals, vielleicht ausnahmsweise, Leute, die da sagten, lieber Gott, ich möchte dein Prophet sein. Sondern in der Regel kam Gott zu ihnen und sagte ihnen, ich berufe dich, ich will dich senden. Und Mose und Jesaja und Jeremia und der Amos, die waren immer zunächst einmal, nein, Herr, das kann ich nicht, das will ich nicht und so weiter. Und Gott musste sie überwinden. Und wenn Gott sie einmal überwunden hatte und sie einmal Ja gesagt hatte, dann waren sie überzeugt. Das ist nicht mein Job. Gott hat mich berufen. Also sie hatten eine feste Überzeugung. Und ich glaube, das dürfen wir auch aufs Neue Testament übertragen. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht unseren Leuten und in unseren Gemeinden nur Fragen stellen. Was wollt ihr hören? Was meint ihr, ist wichtig und so. Wir müssen auch Überzeugungen haben. Dabei müssen wir festhalten, was ich gestern sagte, dass unsere Auslegung kann immer irren. Aber es gibt viele Wahrheiten in der Bibel, die brauchen nicht ausgelegt zu werden. Die müssen immer neu, frisch gesagt werden und mit Überzeugung. Wenn wir nur Zweifel sehen, werden wir Zweifler hervorbringen. Ja, es gibt genug Wahrheiten, wo wir mit Überzeugung fest sagen können. Und ein anderes, die alttestamentlichen Propheten waren immer nicht sündlos oder ganz fehlerlos, aber in der Regel waren sie unbestechlich. Ihr könnt das nachlesen, wenn sie sagten, also die Propheten haben das und das gesagt, sag doch das auch. Dann sagen sie, was Gott mir sagen wird, das werde ich sagen. Sie haben sich nicht bestechen lassen, sie haben sich nicht mit Geld bekaufen lassen, sie haben sich nicht beirren lassen, sie waren unbestechlich. Und das ist ganz wichtig, auch heute für die Propheten, für die Prediger. Ja? Und Bileam, allerdings hat Bileam dann zum Schluss kapituliert. Ja? Ja. Noch eines. Die Propheten im Alten Testament hatten immer oder in der Regel, wenn sie es nicht hatten, dann versuchte Gott es ihnen beizubringen, einen weltweiten Blick. Die Priester waren zunächst einmal nur dazu berufen, dass sie in Israel den Gottesdienst pflegten. Aber die Propheten waren in der Regel Leute, denen Gott einen weiteren Blick schenkte. Jona hat sich dagegen gewehrt. Aber Gott hat ihn dann doch schließlich so weit bekommen. Lest euch den Amos, lest euch Jesaja, lest euch Jeremia, lest euch Hesekiel. Die sprechen immer weiter als nur für Israel. Und sie waren nicht Leute, die nur im Gottesdienst mitwirkten, sondern sie haben in die Politik hineingesprochen. Sie haben die Öffentlichkeit angesprochen. Nicht, dass sie die Politik bestimmten, im Neuen Testament sowieso nicht, aber sie haben die Gesamtsituation angesprochen. Sie haben sich nicht begnügt mit der örtlichen Situation. Das könnt ihr besonders bei Amos sehen. Dass sie immer eine Botschaft für alle Völker hatten, für alle Menschen hatten. Und das war ja auch von Anfang an so. Gott berief den Abraham und sagt, in dir werden gesegnet werden alle Völker. Also Propheten waren im Alten Testament Leute, die über die eigenen Grenzen hinausschauten. Und das ist wichtig, wenn wir auch zum Neuen Testament kommen. Wir haben immer eine Botschaft, die nicht nur uns und unserer Gemeinde gilt, sondern immer auch weltweit. Gott hat also die Welt geliebt und wir haben eine Botschaft zu verkündigen, die allen Menschen gilt. Jetzt habe ich das Wort Schreiben da hinzugefügt. Ich denke, das ist interessant, dass wir uns das merken. Soweit wie wir wissen, war Amos der erste Schreibprophet. Alle prophetische Botschaft war zunächst von Gott zum Menschen. Und dann haben sie persönlich, was sie persönlich erlebt haben, weitergegeben. Und Amos ist vielleicht der Erste, der im Nachhinein das dann niedergeschrieben hat. Und später gibt es dann all die anderen Propheten, Jesaja und Jeremia und Hesekiel und Daniel und so weiter. Aber die früheren Propheten, Elia und Elisa und so weiter, die haben ihre Botschaften sind uns nicht hinter, haben sie nicht als prophetisches Buch hinterlassen. Ich denke, dass das wichtig ist, einmal, dass Gott uns ihre Botschaften durch Schreiben erhalten hat. Und ich glaube, Bruder Janssen hat das schon betont, ich brauche das jetzt nicht stark zu wiederholen, aber wenn Gott die Methode gewählt hat, seine Botschaft festzuhalten durch Schreiben, dann muss er sich was dabei gedacht haben und dann erwartet er was von uns. Nämlich, dass wir selber lesen können, um zu sehen, was er dort hat schreiben lassen. Wir haben keine Botschaft mehr direkt, die nicht im Wort Gottes verankert ist. Niemand weiß mehr als die Bibel über Gott und seinen Willen. Und deshalb ist das für uns ganz wichtig, dass wir uns freuen, wenn Bibeln gedruckt werden, wenn Bibeln verbreitet werden und dass wir mithelfen, wo immer wir können. Und Auslegungen sind Versuche, das, was hier geschrieben steht, zu verstehen und dann niederzuschreiben, um es weiterzugeben. Oder für uns auch. Sodass das ganz wichtig ist, dass Gott das hat schreiben lassen, damit es auf uns kommen konnte. Aber nun die andere Seite. Wenn wir nur Buchstabenprediger sind, dann genügt das nicht. Das, was hier geschrieben steht, muss in unser Herz übergehen. Bruder Janssen sagte gestern erst in unser Kopf, ja? Das muss in unseren Kopf gehen. Es fängt nicht hier an, aber es muss dann vom Kopf 18 cm bis ins Herz gehen. Und dann muss es als persönliche Botschaft kommen. Wenn unsere Hörer das Empfinden haben, dass es nur Kopfwissen, was er uns da gibt, dann funkt das nicht sehr, dann springt das nicht leicht über. Es muss persönlich werden. Ursprünglich war dieses geschriebene Wort persönliche Botschaft. Und nun ist es geschrieben, jetzt kommt zu uns durch die Schrift und muss wieder persönliche Botschaft werden, damit wir das dann so weitersagen, dass die Leute das Empfinden haben, so wie Paulus sagt, als ihr uns predigen hörtet, hörtet ihr, nahmt ihr es auf als Gottes Wort. Also die Botschaft muss schließlich nicht Löwen oder Petker oder Klassenbotschaft sein, sondern Gottes Botschaft. Und da muss es uns zu Herzen gehen, muss es uns erst treffen. Und manchmal müssen wir erst Buße tun, ehe wir anderen Leuten sagen können, sie müssen Buße tun. Ja. Also das war Prophet, das gehört zum Prophetentum. Und wir haben schon gesagt, Prophetentum heißt Prediger sein. Vielleicht noch, ehe wir weitergehen, an einigen Stellen wird auch von Predigerinnen gesprochen. Und auch von Propheten, Prophetinnen, Propheten. Wir kommen noch gleich darauf. Ihr dürft jetzt eine römische 2 machen und dann fangen wir neu an mit A, B. Ja? Ich sagte ganz am Anfang, dass die Endzeitlehre ist ein Teil der prophetischen Botschaft. Deshalb bringe ich das hier mit hinein. Wir sprechen ja über die Endzeit. Die Endzeit, die Lehre von der Endzeit ist ein Teil der prophetischen Botschaft der Bibel. Und das, was ich hier sage, habe ich eigentlich in der Weise noch nirgends vorher so gesagt. Und ich versuche das hier mit euch zusammen zu durchdenken. Und wenn ich das später nochmal wiederholen sollte, würde ich vielleicht einiges etwas anders sagen oder anders gruppieren. Aber wenn wir es mal so machen, dass dies Römisch 2 ist und dann unter Römisch 2 jetzt das erste, A. Die Endzeit, die Lehre von den letzten Dingen, und dazu gehört ja das Wiederkommen Jesu, die Vollendung des Reiches Gottes als Teil prophetischer Botschaft. Wenn ihr euch zum Beispiel das Jesaja-Buch nehmt, oder Amos oder Jeremia, da werdet ihr finden, dass die prophetische Botschaft zunächst einmal hauptsächlich über ihre gegenwärtige Zeit spricht. Zum Beispiel der Amos spricht davon, wie sie die Leute Häuser bauen, Sommerhäuser, Winterhäuser, elfenbeingetäfelte Häuser, spricht von der Landwirtschaft, spricht vom Gottesdienst, vom Singen und Musizieren. Und er hat ein gutes Verständnis für seine Gegenwart und einen Durchblick und sagt, so wie ihr lebt, gefällt Gott das nicht. Die prophetische Botschaft ist zum größten Teil, wenn ihr versemäßig oder umfangmäßig das abwiegt, ist es ein Durchblick, eine Analyse ihrer Gegenwart. Der größte Teil aller prophetischen Bücher. Auch die Offenbarung ist noch zum Teil so. Nicht der größte Teil, aber auch ein guter Teil. Zum Beispiel die Sendschreiben. Die Sendschreiben sind durchblickende Situationanalyse, wie es in den Gemeinden bestellt war. Und da sind nur 7 genommen. Ja? Und also die gegenwärtige Situation und Zustand. Zweitens, in der Regel fanden die Propheten beides. Das, was sie anerkannten, wofür sie das Volk ermutigten und wenn wir wollen, heute Mittag wurde eine Frage gestellt, ist es richtig, ist es gut, wenn wir einander loben? Zum Teil ist die prophetische Botschaft dann eine Anerkennung, ein Lob. Zum Beispiel von Ahas, der war ein Prophet, der kam zum König Ahas und sagt, das war gut, was du getan hast. Macht so weiter. Gott ist mit euch. Später kam der Prophet wieder zu ihm. War eine Zeit vergangen. Und der König hatte nicht mehr so gehandelt wie früher. Und dann hat er gesagt, Gott ist gegen dich. Du hast dich nicht würdig benommen. Du hast dich nicht auf den Herrn verlassen, sondern auf die Ägypter oder auf die Libyer da. Sodass die zweite Botschaft, so der zweite Teil aller prophetischen Botschaften ist in der Regel ein Bußruf. Sodass, wenn ihr die Prophetenbücher lest, dann sind das zum großen Teil Bußpredigten. So wie ihr sie von Russland noch kennt. Das ist nicht falsch. Der Mensch ist mit dem Rücken zu Gott gekehrt und er muss zur Umkehr gerufen werden, zur Buße. Und die prophetischen Botschaften sind erst einmal Zeitanalyse, zweitens Bußruf. Und dann als drittes verheißungsvolle Vorschau. Verheißungsvolle Vorschau in die nahe Zukunft und in die ferne Zukunft. Ich erwähne immer wieder den Amos. Einige hier sind hier, die mit mir in Villingen waren. Da haben wir den Propheten Amos mit einer Gruppe von, ich weiß nicht, wie viele waren wir da, etwa 50? Da 50 Leute zusammen, haben wir den Amosbrief durchgenommen. Der Amos hat 9 Kapitel, 8,5 Kapitel von diesen 9 sind Zeitanalyse und Bußruf. Und das letzte halbe Kapitel ist das verheißungsvolle Vorschau auf die Zukunft. Zum Teil nahe, zum Teil ferne. Die Endzeit, und deshalb bringe ich das hier hin, die Endzeit ist ein Teil der prophetischen Botschaft. Vom Volumen her ist es der kleinste Teil. Von der Wichtigkeit her ist es der größte, der wichtigste Teil. Ja? Aber die Propheten haben unter anderem die Zukunft dem Volk geweissagt, prophezeit, damit sie nicht in Hoffnungslosigkeit versinken. Die Endzeitlehre ist nicht dazu da, dass wir ungefähr ausrechnen können, wann was geschehen wird, sondern damit wir getröstet werden und Hoffnung haben, Gott ist noch auf dem Thron und der endgültige Sieg ist bei ihm. Die Endzeitlehre ist immer zum Trost und zur Hoffnung, damit wir mit dem Herrn weiterbleiben, dass wir dranbleiben mit dem Herrn. Also das ist die prophetische Botschaft und ich persönlich glaube, das sind die Prediger heute in unseren Gemeinden. Zum großen Teil sind die Evangelisten und die Missionare oder die Apostel, machen die das auch. Aber die Prediger
in unseren Gemeinden, die mehr örtlich arbeiten, die haben genau diese Aufgabe. Immer wieder einen Durchblick zu sehen, wie steht es mit uns? Und dann anerkennen, loben, wenn es, wo es gut steht. Und wo es nicht gut steht, zur Buße rufen. Und dann nicht vorschauen, etwas Neues sagen, sondern immer wieder auf die Endzeit hinweisen. Das, was geschrieben steht, nicht mehr. Wenn wir also in unseren Predigten nur über Endzeit reden, dann ist das nicht ganz biblisch. Die Endzeit ist ein Teil der Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Und wir dürfen nicht nur von der Endzeit reden und vergessen, wo wir leben, wozu wir da sind. Also es muss da sein, aber es muss seine Ausgewogenheit haben. Also das ist die Endzeit als Teil prophetischer Botschaft. Das nächste werde ich etwas schneller machen. Das soll uns nur helfen, etwas von der prophetischen Botschaft, sie zu verstehen, sie etwas zu analysieren. Als erstes ist der Aufbau der prophetischen Botschaft meistens so, dass sie vom Allgemeinen zum Konkreten geht. Auch besonders, wenn wir an die Endzeitlehre denken. Die erste prophetische Botschaft oder Endzeitlehre wurde ja der Eva, dem Adam und der Eva gegeben. Und ihr wurde gesagt, dass der Retter wird von dem Samen der Frau kommen. Das war ganz allgemein. Der Retter wird aus dem Menschengeschlecht kommen. Später wurde das immer konkreter. Es würde ein Nachkomme von Abraham sein, von Isaak, von Jakob. Aber Jakob hatte 12 Söhne. Schließlich wurde es konkret, es wird über Juda kommen. So dass vom Allgemeinen zum Konkreten sind die Lehren, die Endzeitlehren. Zweitens, das habe ich schon unterstrichen vorhin, die Botschaften, prophetischen Botschaften gehen oft aus vom Örtlichen zum Weltweiten. So hat Gott den Abraham erwählt und ihm gesagt, du hast Bedeutung für die ganze Welt. Gott fängt klein an und geht dann weltweit. Drittens, vom Äußeren zum Inneren. Im Alten Testament haben die Propheten versucht, sozusagen den Priestern zu helfen. Die Priester sollten ja das Gesetz lehren. Und die Propheten haben das unterstrichen, aber sie haben gesagt, es kommt die Zeit, wo Gott das Gesetz ins Herz geben wird. Vom Äußeren zum Inneren wird ganz ausdrücklich gelehrt, dass wenn der Geist kommen wird, dann wird das Gesetz Gottes uns ins Herz geschrieben werden. Sodass da ist ein Gang, wenn wir die prophetischen Botschaften beachten, vom Äußeren zum Inneren. Viertens, vom Materiellen oder Stofflichen zum Geistlichen. Im Alten Testament ist viel vom Reich Gottes gesprochen. Und das Reich Gottes ist im Alten Testament ein Reich hier auf Erden. Das wird beschrieben von den Pflanzen, von dem Gewächs, von den Tieren, von allem, was der Mensch so auf Erden braucht. Wenn wir dann zum Neuen Testament kommen, da wird das Reich Gottes mit einmal geistlich gesehen. Da sagt Jesus, das Reich Gottes ist in euch. Und das Reich Gottes, wenn es einmal erfüllt sein wird, wird es nicht in erster Linie materiell sein. Manchmal sage ich mir, worauf warte ich? Warte ich auf ein Reich, wo goldene Straßen sein werden in der Stadt und Warte ich überhaupt auf eine bessere Erde oder warte ich auf meinen Heiland? Warte ich auf den Herrn? Also der Gang der Propheten ist vom Materiellen zum Geistlichen vielfach. Anders ausgedrückt können wir sagen, die prophetische Botschaft ist oft vom Diesseitigen zum Jenseitigen. Und als Sechstens, vom Vergänglichen zum Ewigen. Die prophetische Botschaft im Alten Testament und überhaupt das Erwarten der Leute im Alten Testament war ein langes Leben. Das Neue Testament lehrt das ewige Leben. Und das ewige Leben ist nicht nur ein unendliches Leben, sondern ist ein ganz anderer Charakter, ein ganz anderes Wesen. Sodass im Alten Testament wussten sie noch so wenig über die Auferstehung. Deshalb war es natürlich, dass sie sich ein langes Leben wünschten. Und als Salomo, als er jünger war, noch weise war, der war weise, als er jung war. Als er alt wurde, da war er nicht mehr so weise. Da sagt Gott ihm, weil du nicht was hast gewünscht? Nicht langes Leben und ein Sieg über deine Feinde, sondern hast ein weises Herz dir gewünscht. Deshalb will ich dir alles geben, das, was du gebeten hast und noch mehr. Ja? Also im Alten Testament wünschte man sich langes irdisches Leben, aber Gott zeigt uns weiter und weiter, dass es ihm um viel mehr geht, nämlich um das ewige Leben. Und dieses ewige Leben ist nicht schön hier auf Erden, sondern mit dem Herrn. Und als Letztes, könnte natürlich vieles andere noch ergänzen, aber in der prophetischen Botschaft geht es oft vom Natürlichen zu den übertragenen Bildern. Bruder Janssen hat das gestern irgendwo erwähnt, sagt er, was meint das, wenn es in der Offenbarung von den Zornschalen und von den Posaunen und vom Donner spricht? Was ist damit gemeint? Und oft ist in der Prophetie das Natürliche, so wie wir das im natürlichen Leben verstehen. Ja? Aber dann, wenn es weitergeht, dann haben die Bilder, die die Bibel braucht, einen übertragenen Sinn, eine übertragene Bedeutung. Es gibt da sehr viele Beispiele. Im Alten Testament wird das Wort Horn, ein Horn, Stier oder Kuh, wird gebraucht. Und dieses Horn wurde ein Bild für Macht, weil eben das Stier im Horn seine Kraft zeigte. Und so, wenn in Israel in den Psalmen manchmal das Horn des Herrn gepriesen wird, dann meint man nicht das natürliche Horn, dass Gott irgendwo da ein Horn hat, sondern da meint es, dass Gott hat die Kraft. Gott hat unter uns aufgerichtet ein Horn, sagt es wohl bei Zacharia oder bei Marias Lied. Also die natürliche Bedeutung von Worten, die gebraucht werden, bekommen eine übertragene Bedeutung. Und für uns nun ist in der Endzeitlehre immer wieder die Frage, welche übertragene Bedeutung haben diese Bilder nun alle? Und Bruder Janssen hat ja das etwas anders gesagt. Er hat nicht gesagt, dass das Verschiedenes bedeuten kann. Das hat nur eine Bedeutung von Gottes Sicht, aber wir dringen nicht immer durch, sagt er, bis zur wahren Erkenntnis. Und da müssen wir sagen, meine Meinung ist die und deine Meinung ist die, weil wir noch nicht genau wissen, was Gott da meinte. Und das ist eben diese übertragenen Bilder, besonders in der Offenbarung, müssen ausgelegt werden und da sind wir nicht immer gleicher Meinung.
von der Erfüllung der Verheißungen.
Allgemein, es gibt die Prophezeiungen, die Gott gegeben hat, die erfüllen sich oft nur teilweise. Und später erfüllen sie sich noch einmal. Und dann vielleicht noch einmal. Sodass die Erfüllung der Verheißungen sind teilweise schon erfüllt und manche erfüllen sich heute, aber sie werden sich einmal in Fülle erfüllen. Das bezieht, im Alten Testament bezog sich das auf vieles, was im Neuen Testament schon vollendet sich erfüllt hat. Aber es gibt noch Verheißungen, die haben sich vielleicht schon mal erfüllt, aber sie stehen auch noch aus. Ein Bild dafür ist Israel. Im Alten Testament wird immer wieder gelehrt, wenn ihr in Sünde weiterlebt, wird Gott euch das und das kommen lassen. Unter anderem werdet ihr hinausgeschleudert werden, ihr werdet in die Gefangenschaft geführt werden. Aber dann gibt es Verheißung, ich will euch wieder zurückholen. Und wenn ihr bis in die fernsten Örter werdet, ich werde euch alle zurückbringen. Nach 70 Jahren kamen die ersten zurück. Hat sich damit die Verheißung erfüllt? Teilweise ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Und wenn wir dann mal einen ganz großen Sprung machen, seit Anfang dieses Jahrhunderts, besonders seit Ende des Zweiten Weltkrieges, kommen Hundert und Hunderttausende Israelis oder Juden zurück nach Israel. Ist das eine Erfüllung der Verheißungen? Teilweise. Wiederum teilweise. Wir glauben, dass im Neuen Testament noch manches gesagt ist über Israel, das sich noch nicht erfüllt. Das steht noch aus. Also bei den prophetischen Verheißungen, den prophetischen Botschaften müssen wir das sehen, dass manche Verheißungen erfüllen sich mehrere Male. Ja? Und das ist das Zweite hier. Sie erfüllen sich teilweise und sie erfüllen sich mehrfach. Manchmal erfüllen sich die Verheißungen im natürlichen Sinne und manchmal im geistlichen Sinne. B. Ihr dürft mich aber irgendwann unterbrechen. Wenn ihr meint, jetzt haben wir genug gehört, jetzt wollen wir mal reden, dann bitte hebt die Hand, da können wir ruhig auf einiges eingehen. Es ist besser, dass wir darauf eingehen, als dass ihr müde werdet. Von der Wesensmitte und dem Ziel aller Gottesverheißungen. Es gibt so viele Verheißungen, ihr habt vielleicht Bücher gelesen, wo vielleicht Dutzende von verschiedenen Verheißungen aufgezählt sind. Und dann sind vielleicht viele aufgezeigt, die haben sich schon erfüllt. Aber worum geht es zentral? Was ist das Wichtigste? Was ist die Mitte? Was ist das Ziel aller Verheißungen? Nun, wir haben schon einen Vers heute gelesen aus Apostelgeschichte 10, Vers 43. Da sagt uns Petrus, alle Propheten haben von Christus gezeugt. Haben Christus verheißen. Wir können das so sagen, dass die Erlösung des Menschen und die Gemeinschaft Gottes mit ihm gehört mit zur Mitte aller Verheißungen. Nachdem der Mensch durch die Sünde von Gott getrennt war, hat Gott seine erste Verheißung gegeben in 1. Mose 3, Vers 15, die spricht von der Erlösung. Aber, das heißt da, er wird dir in die Ferse stechen. Das heißt also, das ist mit Schmerzen und Leid verbunden. Und du wirst ihm den Kopf zertreten. Es wird, die Erlösung wird durch Leid kommen, aber sie ist endgültig, der Sieg ist fest. Wir wissen, dass dieses sich auf Christus bezieht. Gott hat uns erlöst, indem Christus für uns gelitten und gestorben ist. Aber er hat den Sieg errungen. Aber worum ging es? Um die Erlösung des Menschen. Und wozu erlöst Gott den Menschen? nicht um ihn dann als Befreiter zu entlassen, mit dem Hinweis, jetzt pass aber auf, dass du nicht wieder in den Loch fällst, sondern wenn Gott uns erlöst, dann nimmt er uns in die Arme und sagt, jetzt will ich immer mit dir zusammen sein. Gott erlöst uns, nicht nur um uns frei zu machen von Sünde und Satan, sondern um mit uns Gemeinschaft zu haben in aller Ewigkeit. Das gehört mit zur Mitte, zum Ziel aller Verheißungen Gottes. Und dazu gebraucht Gott eben die Verheißung gewisser Bildlinien auf den Messias, auf den König Retter. Der Retter ist König und der König ist Retter. Und durch ihn. Ab David wird immer wiederholt, dass alle Hoffnung wird über die Königslinie David kommen. Über David kommt der Retter. 2. Samuel 7, schlagen wir das mal auf. Das ist eine der ersten und später gibt es noch manche andere. Wir werden in diesen Tagen noch andere lesen. 2. Samuel 7. Da hat David sich Zeit genommen, einmal nachzudenken über sein Leben. Und er kommt zu dem Entschluss, ich sollte Gott ein Haus bauen. Und der Prophet, der zu ihm kommt, der sagt ihm, das ist Nathan, der sagt ihm, mach das, das ist gut. Aber als er dann von David weggeht, dann sagt Gott ihm, nein, das ist nicht mehr in meinem Sinne. Und da geht Nathan zu ihm und sagt ihm das. Und Gott sagt, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich will dir ein Haus bauen. Und hier wird das schon im übertragenen Sinne verstanden. Gott sagt dort nicht, ich werde dir ein Haus von 4 Wänden mit einem Dach oder doppelstöckig bauen, sondern er meint, ich werde dir aus deinem Hause wird der ewige Retter und König kommen. Also 2. Samuel 7, da heißt es, ab Vers 10, da sagt Gott, und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, merkt, es spricht von Israel, geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen und wie vormals seit der Zeit der Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich die Ruhe geben vor allen von allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will, wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken. Ist schon bildlich, denn Salomo war schon geboren und David konnte nicht noch einen Nachkommen, einen Sohn haben, nachdem er gestorben ist, ja? Also dieser Nachkomme ist prophetisch, messianisch. Der von deinem Leibe kommen wird, also er wird ein Nachkomme sein, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Hier ist wiederum Nahverheißung, fern und nah. Und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Und so weiter dann. Und dann betet David an. Und diese Verheißungslinie, dass die Zukunft für Israel und wenn wir das weiterlesen, für die Völker, ist gebunden an diese Davidslinie. Ein zweites ist der Menschensohn aus Daniel Kapitel 7, Vers 13. Daniel Kapitel 7, Vers 13. In Daniel Kapitel 2 und später sieht ja Daniel immer wieder Tiere. Und diese Tiere stellen irdische, menschliche Königreiche dar. Warum wählt Gott Tiere? Nun, weil eben Menschen in der Regel ihre Wappen für sich und ihr Reich mit Tieren darstellen. Was hat die Bundesrepublik? Ein Adler, ja? Was hatte Russland, Kaiser Russland? Doppeladler, ja? Mehr Macht. Und so, die einzelnen Völker stellen sich selber in Tieren dar. Und Gott gebraucht diese Bilder. Und lässt viele Bilder an Daniel vorbeiziehen und sagt, da wird ein Königreich kommen, noch ein Königreich kommen, noch ein Königreich. Und dann wird jemand von oben kommen. Und ihm wird die Herrschaft für ewig gegeben werden. Und wer ist das? Der Menschensohn wird er genannt. Kapitel 7, Vers 13. Ich lese ab Vers 12. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus. Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war. Die Bibel gebraucht oft, wenn sie die Ewigkeit beschreiben will, verschiedene menschliche Worte, die das besagen sollen, dass Gott ewig ist. Weil der Hebräer kein ein Wort hatte, das ewig bedeutete. Hier wird Gott beschrieben als uralt, gemeint ist ewig. Ja? Also er kam zu dem, der uralt war und wurde von vor ihm gebracht. Der gab ihm, dem Menschensohn, Macht, Ehre und Reich, Königreich, dass ihm alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und er vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Diese Linie des Menschensohnes ist wiederum die zweite Linie der Verheißung Gottes. Gott wird am Ende der Sieger sein. Die Davidslinie und die Menschensohnlinie laufen parallel. Und dann kommt noch eine dritte Linie. Aus Jesaja Kapitel 53. Und das ist der leidende Knecht. Und es ist bald Ostern, bald Karfreitag. Vielleicht werden wir irgendwo im Gottesdienst Jesaja Kapitel 53 lesen. Vielleicht etwas Hintergrund oder persönliche Erfahrung. Als ich noch auf der Bibelschule war, machten wir als Bibelschule einen Besuch in der großen Stadt Winnipeg und besuchten dort eine Synagoge. Nun interessierte mich es, da die Bibel zu sehen, die Alttestament, das Alte Testament. Und sie hatten die dann auch in Englisch, nicht in Hebräisch. Hebräisch konnte ich nicht lesen. Und ich fand, das Kapitel 53 war nicht in ihrer Bibel. Ich habe bis heute keine richtige Erklärung dafür gefunden, weshalb Kapitel 53 da nicht drin ist. Ein zweites, die Juden haben ja das Alte Testament und grundsätzlich gehört Kapitel 53 dazu. Aber sie sehen darin nicht den leidenden Knecht Erlöser, den leidenden Knecht König, den leidenden Knecht Retter, der da kommen wird, sondern sie legen Jesaja Kapitel 53 auf sich aus. Sie sind der leidende Knecht. Und als Jesus kam, hatten sie kein Verständnis dafür, für das Leiden. Ein Leidender kann nicht unser Messias sein. Aber das Alte Testament, besonders wenn ihr Jesaja lest, ist das Jesaja-Buch ein Buch der Hoffnung auf den endgültigen Sieg. Durch wen? Durch den leidenden Knecht. Das sind die drei Linien, hoffnungsvolle Linien. Und als das Alte Testament abgeschlossen war und Israel über die 400 Jahre Lücke, wo es keine Prophezeiung gab, keine Propheten aufstanden, hat diese Botschaft doch immer wieder aufgegriffen, ausgelegt und falsch verstanden. Aber eins haben sie nicht verloren. Wir haben eine Hoffnung. Es wird ein Messias kommen. Es wird ein Retter kommen. Und als Jesus kam, fand er viele Menschen, die warteten auf diesen Retter, auf diesen Erlöser. Aber sie hatten falsche Vorstellungen. Also das ist, wie das Alte Testament ausmündet. Mit der großen Hoffnung auf das Reich. Und heute Nachmittag hat Bruder Janssen auch immer wieder vom Reich gesprochen, vom König gesprochen, vom Herrn gesprochen. Und das ist, was das Alte Testament, das sind so die Wesenslinien der Prophetie der Endzeit. Das, was Israel erwartete, das kommende Reich, der kommende Messias, war immer mit der Endzeit verbunden. Das ist der Abschluss. Nach dem gab es nicht mehr. Israel kannte noch nicht den Abschluss dieser Weltzeit und der Beginn der Ewigkeit. Das kannten sie noch nicht. Für sie war, wenn der Messias kommt, wenn das Königreich Israel aufgerichtet wird, werden alle Feinde vernichtet, und wir werden immer ein herrliches Reich Israel sein. Das war sozusagen ihre Hoffnung. Und manches davon war biblisch begründet, manches war falsch, weil sie es falsch verstanden oder nicht richtig verstehen wollten. Aber als Jesus dann kam, dann hatten wir sind fast fertig mit der Zeit, und ich denke, wir haben heute auch schon so viel gehört, dass ich das jetzt nur noch andeuten will, und morgen lesen wir das dann, ja? Als der Herr Jesus dann kam, dann fand er unter den Israeliten viele, die warteten. Da ist der Simeon, da ist die Hanna, da ist der Josef und da sind die Emmaus-Jünger. Alle sagen sie, wir warten, wir hofften. Und dann finden wir die Erfüllung hier rechts. Und da habe ich drei Linien gezeichnet. Die erste Linie ist, die zeigt uns, dass Jesus die Davids-Linie erfüllte. Das zweite zeigt uns, dass Jesus die Menschensohn-Linie erfüllte. Immer wieder spricht Jesus von sich als Menschensohn. Und das dritte ist, dass Jesus der leidende Knecht, die leidende Knecht-Verheißung erfüllte. Alle Verheißungen, besonders diese drei Bildlinien, vereinen sich in Jesus. Er ist der verheißene Retter. Mit ihm bricht die Endzeit an. Mit ihm kommt all das, was Gott verheißen hat, worauf die Menschheit hoffte und wartete. Morgen lesen wir noch Stellen dazu und greifen das von hier auf. Jetzt könnten wir, wenn ihr Fragen habt, noch auf einiges darauf eingehen, wenn ihr wünscht. Wie?
Auf das Versprochene. Prophetien und Seherinnen, weil die Zeugnisse der Knapp
waren. Aha, ja. Das habe ich da nicht mal ausgeschrieben. Hier habe ich ein Kreuz gemacht und hier auch. Der Hanna, die wird Prophetin genannt. Das habe ich hier also, das müsste ein I sein, Prophetin. Ja? Und im Alten Testament, da haben wir den Jesaja, da wird von ihm erzählt, dass er zu der Prophetin ging. Wer war das? Das war seine Frau. Die wird Prophetin genannt. Und dann haben wir noch eine Stelle, die ist wohl etwas vor Jesaja, da schicken sie Fragen und zu der Prophetin Hulda. Ja? Also wir haben das Wort Prophet und Prophetin und nirgends im negativen Sinn. Wir haben das Wort Prediger und auch Predigerin. Aber das Wort Predigerin wird in der Bibel nur bildlich gebraucht. Zum Beispiel, Zion, du Predigerin. Und noch einmal Zion und noch ein anderer Begriff. Also nur, da wird nicht eine Frau mit Predigerin angesprochen, sondern ein Bild als Predigerin. Das ist, worauf ich mich vorhin bezog. Aber wir können später darauf nochmal zurückkommen, wenn wir zum Neuen Testament da sprechen. Noch Fragen?
Ist das nicht zu kopieren, wie ich vorher, dass wir das wieder schreiben brauchen?
Ja, heute Morgen sagte ich, ich habe gelesen in Nehemia und das heißt da, und sie gewarnen Mut, wieder zu arbeiten. doch ich, Bruder Abraham, Peter, können wir das bei euch hier kopieren, ja? Gut, wir können dieses noch nachkopieren, wenn ihr wollt, und ich kann die anderen.
Ist dann Nachmittag nicht? Wir haben in der Bibel gesehen, dass das Alte Testament uns viele Verheißungen gibt. Und diese Verheißungen, die haben auch auf das Volk einen Eindruck gemacht. Und so dass wir im Neuen Testament eine sehr erwartungsvolle, zum Teil erwartungsvolle jüdische Gemeinde vorfinden. Und wir wissen von den Weisen zum Beispiel, die aus dem Morgenland kamen, dass die auch einen König erwarteten. Woher wussten die das? Wahrscheinlich durch Daniel, durch die Juden, die in der Gefangenschaft blieben, die nicht zurückgekommen sind. Auf alle Fälle gab es ein großes Erwarten. Leider waren ihre Erwartungen, wie ich das gestern schon sagte, etwas verschroben, nicht ganz biblisch. Und als der Erwartete kam, dann haben sie ihn ja nicht erkannt und viele haben ihn sogar abgelehnt. Wollen wir uns einige Stellen hier anschauen, die uns zeigen, was man erwartete und wer erwartete.
Das, was hier unten in Rot geschrieben ist, ist bei euch nicht sehr deutlich. Das könnt ihr dann aber nachzeichnen, wenn ihr wollt. Wir haben also einmal vier Stellen hier. Da ist der Lukas, schlagen wir mal Lukas auf, ja? Lukas ist ganz besonders der Mann, der uns vieles berichtet, was in den anderen Evangelien nicht ist. Lukas 2,25. Da heißt es, dass der Simeon, als Jesus geboren war, da wird von uns von ihm erzählt, dass er herzukam und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm, danke, und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Er wartete auf den Trost Israels. Der Trost war der verheißene Messias, ja. Und der Heilige Geist war mit ihm. Ja, und dann wissen wir, wie es weitergeht. Als er Jesus dann sieht, dann sagt er, nun bin ich bereit zu sterben, denn meine Augen haben deinen Heiland, deinen Retter gesehen. Dann schauen wir uns das nächste an, das ist die Hanna, Vers 38. Oder wir lesen schon vorher, in 36, es war eine Prophetin. Das ist, was wir gestern sagten, es gibt nicht nur Propheten, sondern auch Prophetinnen. Hanna, eine Tochter Panuels vom Geschlecht Asa. Das ist wichtig, vom Geschlecht Asa. Die war hochbetagt und hatte gelebt 7 Jahre mit ihrem Mann nach ihrer Jungfrauschaft und war nun eine Witwe bei 84 Jahren. Die kam nimmermehr vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Jerusalem war im Alten Testament als der Sitz der Herrschaft Gottes verkündigt. Und darauf warteten viele, dass das kommt. Dass sie das nun ganz politisch verstanden, viele, das war eben etwas daneben geraten. Aber trotzdem, sie warteten
Es gab also Menschen, die da warteten. Also ein Mann, ein älterer Mann, eine ältere Frau warten darauf. Lukas 23, 51. Wie? Ja, wenn ich vergessen sollte, dann erinnere mich nochmal dran. Ich will darauf was aufmerksam machen noch. Ja. Und siehe, da war ein Mann, Vers 50, mit Namen Josef, ein Ratsherr. Der war ein guter, frommer Mann. Also hier ist einer, der in der Leitung steht. Und hatte nicht gewilligt in ihren Rat und Handel. Nämlich, er war nicht dafür, dass der Messias, dass Jesus gekreuzigt wird. Er war von Arimathäa, einer Stadt der Juden, einer, der auf das Reich Gottes wartete. Sie warteten auf den Messias, auf den Heiland, auf den Trost, auf das Reich Gottes. Mit dem Reich Gottes, das verheißen war, war die Endzeit. Das war die Endzeit. Nach Gottes Herrschaft kommt nichts anderes. Gott ist der Endgültige. Sodass sie erwarteten, dass mit dem Messias wird sich alles erfüllen, da bricht die Endzeit an. Lukas 24, 21. Das sind die Emmaus-Jünger und sind ihre Namen nicht genannt. Jesus ist inzwischen auferstanden. Und sie gehen nun von Jerusalem nach Emmaus. Und da heißt es, wenn wir mal von 19 nehmen, und er, Jesus, sprach zu ihnen, was denn? Sie sagten, hast du nichts gehört, was hier geschehen ist? Und Jesus sagt, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten überantwortet haben zur Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Man kann annehmen, dass das Volk sich nicht so ganz mitverantwortlich fühlte. Unsere Oberen, die haben das getan, sagen diese Jünger zumindest. Vers 21, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Wir hofften, wir warteten, also nicht nur auf das Reich Gottes, auf einen Messias, sondern wir glaubten, dies ist er. Und jetzt ist alles vorbei. Es ist schon der dritte Tag und Vers 22, auch haben uns erschreckt etliche Frauen aus unserer Mitte. Die sind früher zu dem Grabe gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagen, er lebe. Sie haben die Botschaft schon gehört, aber sie glauben sie noch nicht. Ja? Und das werden wir später noch bei den Jüngern sehen. Kurz ehe Jesus zurück zum Vater geht, heißt es, und etliche zweifelten. Die Jünger waren damals genauso Zweifler und Kritiker und logisch denkende Leute, wie es heute viele gibt. Ja? Und sie mussten überzeugt werden, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Retter, und dass er tatsächlich lebt. Und die andere Variante ist ja noch die, dass einige dann sagten, er ist überhaupt nie gestorben. Und das ist, was der Islam heute lehrt. Der Islam lehrt ja, dass Jesus war so ein großer Prophet, dass Gott das nicht zugelassen hat, dass er gestorben ist, sondern er hat, dass ein anderer gestorben und Jesus ist entschwunden und irgendwo, wahrscheinlich in Indien, ist er gestorben. Deshalb ist Jesus für die Mohammedaner eine wichtige Person, ein großer Prophet, aber er ist nicht gestorben. Deshalb kennen sie, der Islam kennt auch keinen Fürsprecher, keinen also Mittler zwischen Mensch und Gott, zwischen Mensch und Allah. Sie müssen selber vor Gott erscheinen und da haben sie keine Gewissheit, dass sie angenommen werden. Sie lehren diesen Fatalismus, dass Gott könnte gnädig sein, aber er muss nicht gnädig sein. Es gibt keinen, der für ihre Sünde eintritt.
Gott, wenn er will, kann er vergeben, wenn er nicht will, braucht auch nicht zu vergeben, sodass der Islam kennt keine Heilsgewissheit, weil sie keinen Fürsprecher, keinen Retter haben, keinen Mittler haben. Und sie lehren, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Es gibt noch andere, die das so lehren. Aber die Bibel lehrt uns, dass er tatsächlich gestorben ist und tatsächlich auferstanden ist. Und das mussten die Jünger, ehe sie ausgesandt werden konnten, davon mussten sie überzeugt sein. Ja, also das, wir finden also, als Jesus kam, dass die Menschen, viele von ihnen, erwartungsvoll ausschauten. Sodass die ganze Botschaft des Alten Testaments ist nicht irgendwo im Sand verlaufen. Da waren viele, die warteten darauf. Und wir werden jetzt nicht die Zeit nehmen, ihr habt die Schriftstellen da. Und könnt das nachher noch nachlesen. Das sind einige korrigiert, das ist dann nicht so ganz deutlich, aber ich hoffe, ihr könnt das sehen. An diesen Stellen hier wird uns gezeigt, dass in Jesus sich die Verheißungslinie der Davidsherrschaft, des Davidsthrones erfüllt. In Jesus erfüllt sich die Verheißung des Menschensohnes, der von Gott kommt und dem die ewige, das ewige Reich und die ewige Macht gegeben ist. Jesus wird immer wieder sagen, des Menschensohn. Und Menschensohn bedeutet gerade umgekehrt, als was wir im ersten Augenblick meinen. Es meint nicht, dass er ein Mensch ist, sondern ist einer, der von Gott gekommen ist, wie eines Menschen Sohn. Und ihm ist die Macht gegeben. Und dann letztens eben, dass er auch das erfüllt, was der leidende Knecht von ihm verheißen ist. So, das ist der Eintritt sozusagen aus dem Alten ins Neue Testament. All dieses bringe ich hier mit hinein, weil das Aspekte der Prophetie sind, die die Lehre der Endzeit, irgendwo mit ansprechen. Die Endzeit, laut biblischem Zeugnis, das werden wir noch einige Stellen lesen, begann mit Jesu Kommen. Wir leben in der Endzeit.
Ja, jetzt gehen wir zu einem nächsten.
Ja, jetzt muss ich hier bleiben, wenn dieses hier, jetzt muss ich hier bleiben. Zum nächsten Blatt. Ja? Ja, okay. Jetzt muss das dort jemand umstellen, ja, oder? So.
Wenn ich richtig notiert habe, dann sind wir jetzt bei Groß E unter Römisch 2. Für euch ist das jetzt Blatt 3. Für mich war das Blatt 4, weil ich ein erstes Blatt hatte, wo ich über den Kurs als solches etwas sagte. Und das erste Blatt kriegt ihr noch. Die Endzeit als Teil der Heilsgeschichte. Wir haben bis jetzt mehr oder weniger darüber gesprochen, die Endzeit als Teil der prophetischen Botschaft. Die Propheten haben also die Endzeit verkündigt. Sie haben selber nicht alles verstanden, aber sie haben ja durch die Leitung des Geistes vieles gesagt, was sie versuchten selber zu erforschen, aber manches haben sie nicht verstanden. Und Petrus sagt nachher, sie haben das, was sie schrieben, uns verkündigt, auf die Erfüllung gekommen ist. Also als nächstes jetzt die Endzeit als Teil der Heilsgeschichte. Und den ersten Punkt, der soll das mehr oder weniger belegen, dass Gott seinen Heilsplan in Epochen oder in Stufen, in Heilszeitalter erfüllt. Dass wir zwar eine Geschichte haben, aber Gott in gewissen Perioden arbeitet. Das ist in unseren Kreisen bestimmt nicht neu, aber wir wollen das
noch einmal anschauen, weil uns das hilft, Gott zu verstehen oder zum Teil besser zu verstehen, wenn wir die Bibel nicht nur als eine Sammlung von verschiedenen Sprüchen, verschiedenen Geboten, verschiedenen Anweisungen sehen, sondern dass da eine rote Linie ist, dass da ein Faden sich durch die ganze Bibel zieht, aber dass das irgendwie so in Stunden oder Tagen oder Perioden Gott das erfüllt. Schauen wir uns diese Schriftstellen mal an. Die sind zum Teil sehr gut bekannt, zum Teil vielleicht nicht so sehr gut bekannt. Hebräer 1, Vers 1. Da heißt es, dass Gott geredet hat. Nachdem Gott vorzeiten manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat. Also Gott hat schon immer geredet. Er hat nicht unbedingt laufend jeden Tag zum Menschen gesprochen, also in dieser besonderen Weise, sondern epochenweise und auf mancherlei Weise. Er hat nicht immer in gleicher Weise mit den Menschen gesprochen. Das haben wir irgendwo alle schon gelernt, besonders wenn ihr irgendwo mal den Heilsplan mit jemandem zusammen durchgemacht habt, dass Gott im Garten Eden etwas anders mit den Menschen umging als nach dem Sündenfall. Und dann kam die Zeit Abrahams, da gab es noch kein Gesetz und dann kam die Zeit des Gesetzes und so weiter. Also auf manchmal und auf mancherlei Weise hat er geredet zu den Vätern durch die Propheten. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet. Nun meint dieses Wort letzte hier nicht, naja, jetzt diese letzten Tage, jetzt kürzlich geschah das. Das ist mit drinnen, aber wir werden das später noch sehen. Jetzt am Abschluss der Weltzeit hat er zu uns endgültig durch Jesus Christus gesprochen. Wir hatten vor ein paar Tagen eine Jubiläumskonferenz, ein Symposium in Erlinghausen und da haben wir versucht, etwas nachzulesen, was haben unsere Vorfahren gelehrt, wie haben sie die Bibel verstanden, die ganze Täuferbewegung, wo wir ja eine Frucht von sind, begann ja vor etwa 500 Jahren, zur gleichen Zeit wie die lutherische Reformation und so weiter. Und Menno Simons war ja einer der ersten Führer, er war nicht der Begründer, aber der ersten Führer, der hat aufgrund dieses Wortes, hier am letzten hat er zu uns durch Jesus gesprochen, hat er das so verstanden, dass das Wort Jesu ist für uns wichtiger, das Wort Jesu, das heißt das Neue Testament, ist für uns wichtiger als das Alte Testament. Das Alte Testament ist Gottes Wort und wir lernen sehr viel daraus, aber wir dürfen nicht aus dem Alten Testament eine Lehre aufbauen, ohne zu schauen, was sagt das Neue Testament darüber. Haben wir es verstanden? Er hat nicht gesagt, und wir sagen nicht, das Alte Testament ist kein Wort Gottes. Aber wir können das Alte Testament nur verstehen, was im Neuen Testament darüber weiter erklärt ist. Und wenn da nichts gesagt ist, dann müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir dann sagen. Also es ist ganz wichtig, dass wir das beachten, dass abschließend, endgültig, für uns verbindlich, hat Gott in der letzten Zeit, in der Endzeit, durch Jesus Christus gesprochen. Nehmen wir das nächste. Epheser 1, es geht um den Gedanken, dass Gott sozusagen periodisch, stufenweise seinen Heilsplan ausführt. Ja, nimm die mal mit und wenn dann immer noch jemand kommt, dann könnt ihr die austeilen. Und wenn nicht genug sind, dann kann Kostja dann noch mehr kopieren. Der Epheserbrief und der erste Petrusbrief haben ganz besondere Ausdrücke, die für uns ganz wichtig sind.
Der Epheserbrief sagt uns nämlich etwas, was Gott getan hat, ehe er die Schöpfung vollbrachte, ehe er die Welt geschaffen hat. Und hier heißt es im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 4, oder wir beginnen mit Vers 3, gelobet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen, also beschenkt hat, in himmlischen Gütern durch Christus. Und dann die erste Segen, der erste Segen ist dann folgendes. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Gottes Heilsplan beginnt in der Ewigkeit. Und Petrus fügt hinzu, Gott hat vor Grundlegung der Welt Jesus schon ersehen, dass er der Retter für diese Welt wird. Also da, wir könnten sagen, das ist sozusagen die erste Epoche, die vor dieser Zeit liegt. Ja? Und jetzt, wenn wir jetzt im Epheserbrief weitergehen, Vers 9 jetzt, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er sich vorgesetzt hat in Christus, damit er ausgeführt würde, wenn die Zeit erfüllt ist. Merkt ihr? Gott hat in der Ewigkeit einen Ratschluss und dann vergeht Zeit und Gott handelt und dann ausgeführt, zu Ende geführt wird er, wenn die Zeit erfüllt ist, durch Jesus Christus. Gott arbeitet und handelt planmäßig. Jetzt sind hier verschiedene Übersetzungen. Darf ich mal hören, wer hat eine andere Übersetzung von Vers 9? Bei mir heißt es ja, und bei vielen von euch auch, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er sich vorgesetzt hatte. Ja, und dann? Und noch? Aha. Habt ihr auch Ratschluss? Nein. Sondern? Ratschluss auch. Wer hat eine Elberfelder? Ich glaube Elberfelder. Was steht da? Seines Willens noch. Also da steht, buchstäblich heißt es statt Ratschluss seine Verwaltung. Oder sein Haushalt. Und wenn ich mich nicht irre, ich müsste das noch einmal schnell nachlesen, ist dies das Wort, das Bruder Janssen gestern mit euch besprach, ich weiß nicht, ob es Vormittag oder Nachmittag war, wo er sagte, Oikomene, ja, das Wort. Gott handelt nach Haushaltung. Oiko meint ja Haus, Mene meint bleiben, Haushaltung. Heute hat das Wort für uns ist versehen mit einem roten Tuch, weil wir unter Oikumene verstehen wir den Kirchenzusammenschluss in Genf, ja, der mit den heidnischen Religionen und so weiter. Aber das ist ein Wort, das kommt aus der Bibel und bedeutet nicht das, was in Genf geschieht, sondern, und da merken wir, wenn wir Worte gebrauchen, dann bedeuten die heute manchmal etwas anderes, als was sie in der Bibel bedeuten. Also Gott hat einen Ratschluss nach Verwaltungen, nach Haushaltungen. Und der führt die aus und erfüllt das, wenn Jesus Christus gekommen ist. Vers 11 kommt noch dazu, ja? Nee, das ist 10, ja. Kapitel 3, Vers 9 und 11. Kapitel 3, Vers 9 und 11. Wir sollten noch Vers 5 auch dazu nehmen. Da heißt es, welches in den vorigen Zeiten nicht kundgetan ward den Menschenkindern, wie es jetzt offenbart ist. Das ist ganz wichtig, was hier gesagt ist. Gott hat nicht alles sofort offenbart, sondern stufenweise. In vorigen Zeiten gab es in den Haushaltungen, gab es, was Gott gesagt hat, was verbindlich war, aber die wussten noch nicht, was wir heute wissen.
Und Gott hält Menschen nur immer verantwortlich für das, was er ihnen gezeigt hat. Sodass die Menschen in den vorigen Zeiten waren verantwortlich für das, was Gott ihnen offenbart hatte. Wir sind verantwortlich für das, was er vorher offenbart hat und jetzt noch zusätzlich offenbart hat. Also, welches in den vorigen Zeiten nicht kundgetan war, den Menschenkindern, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Jetzt Vers 9. Und ans Licht zu bringen, Paulus sagt, ich bin dazu berufen, ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss. Habt ihr hier alle Ratschluss?
Ja.
Verwaltung. Seht ihr?
Haushaltung.
Ja? Wie Gott seinen geheimen Ratschluss, seine Verwaltung ausführt, der von Weltzeiten her verborgen war. Was steht bei euch für Weltzeiten?
Ewigkeiten.
Aha. Zeitalter. Der Bruder Kopp hat gestern, wir haben darüber gesprochen, hier, ich muss das nochmal nachsehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, hier steht das Wort Äon oder Äonen, dieses geheimnisvolle Wort, wir werden darüber noch einmal sprechen, verborgen war in ihm, der alle Dinge ausführt. Und dann noch Vers 11, diesen ewigen Vorsatz oder Zeitalter hat Gott ausgeführt, in Christus, Jesus, unserem Herrn. Wir könnten jetzt noch die anderen Stellen, die werden wir aber noch später irgendwo lesen. Ich sage euch nur, was an diesen anderen Stellen geschrieben ist. In Jeremia 1 spricht der Prophet Jeremia davon, dass Gott einen Bund geschlossen hat. Und dieser Bund ist sozusagen die Zusammenfassung für ein Zeitalter. Und er sagt, diesen Bund, den Gott geschlossen hat, der ist veraltet. Das überrascht uns zunächst einmal. Und wir dürfen auch nicht mit veraltet das meinen, was wir heute denken, wenn etwas veraltet ist. Aber auf alle Fälle, der Bund, den Gott gemacht hat, wird Gott eine Nachfolge, und er nennt es einen neuen Bund, wird da kommen. Jeremia verheißt, es kommt ein neuer Bund. Und der wird in gewissen Beziehungen anders sein wie der alte. In Hesekiel sagt es das Gleiche. Da sagt es nur noch, dass der Heilige Geist dazu kommen wird. Und in Matthäus 26, da sagt Jesus, jetzt im Abendmahl, wo ihr daran erinnert werdet, dass sich mein Blut gegeben hat, in diesem Blut ist der neue Bund begründet und hat seinen Anfang. Der neue Bund beginnt mit Jesu Sterben im Blut. Sodass, wenn wir das Abendmahl feiern, feiern wir immer den Beginn eines neuen Zeitalters, einen neuen Bund. Ja? Und in Hebräer wird das, Kapitel 9 und 8, wird das noch einmal ausführlich beschrieben, der alte Bund und der neue Bund. Der Gedanke, den Zwei Gedanken, die ich hier mit mir und uns wichtig machen will. Die Bibel zeigt uns, dass Gott in Zeitaltern handelt. Und dass wir im letzten Zeitalter leben. Das werden wir später noch einige Stellen lesen. Jetzt einige Beispiele dafür, für diese Zeitalter. Es ist am leichtesten festzustellen, dass die Bibel von zwei Zeitaltern in dieser Welt, wenn wir jetzt also die Ewigkeit, was Gott vor Grundlegung der Welt getan und gesagt hat, einmal absehen, ist es am leichtesten festzustellen, dass Gott zwei große Zeitalter hat. Und das wird mit drei Begriffen in der Bibel beschrieben. Einmal die vorigen Tage und die jetzigen Tage, die alten Tage und die letzten Tage. Die ganze Zeit der Weltgeschichte sieht die Bibel in zwei große Tagesbereiche. Die vorigen Tage und die jetzigen letzten Tage. Werden gleich dann noch lesen. Dann sieht es, das was ich schon erwähnte, der alte Bund und der neue Bund. Und das dritte ist der Begriff Äon. Der Begriff Äon ist sozusagen ein Zeitalter, aber oft wird das, wenn ihr Bücher lest diesbezüglich, wird da vom alten Äon und neuen Äon gesprochen. Nach meinem Dafürhalten bzw. nach meinem Verstehen der Schrift ist das aber, sind diese zwei, der alte Äon und der neue Äon, nur zwei aus vielen. Denn die Bibel spricht auch von den Äonen in der Ewigkeit und von den Äonen, die noch folgen. Aber zwei in unserer Weltgeschichte werden oft hervorgerufen, sodass geschrieben steht, wir sind aus diesem Äon herausgerettet. Luther hat da übersetzt, wir sind aus der Welt herausgerettet. Äon wird oft mit Welt übersetzt. Jetzt schauen wir uns das obere noch einmal an, und zwar Joel Kapitel 3 und 4. Oh, unsere Zeit ist schon wieder gleich um. Joel Kapitel 3 und 4. Joel Kapitel 3, und wenn ihr soweit seid, könnt ihr gleich Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Kapitel 3 heißt es so, nach diesem, steht bei euch allen nach diesem? Und danach, ja? Will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und so weiter. Und dann in Vers 2, auch will ich zur selben Zeit, und in Kapitel 4, denn siehe, in jenen Tagen, zur selben Zeit, halten wir das jetzt mal fest, und ehe wir zur Apostelgeschichte gehen, schauen wir jetzt hier Vers 5 rein. Und es soll geschehen, nämlich in jenen Tagen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll gerettet werden. In jenen Tagen, von denen er da spricht, wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll gerettet werden. Jetzt schlagen wir Apostelgeschichte, Kapitel 2 auf. Und da predigt Petrus. Der Heilige Geist ist gekommen und singen, loben, anbeten und sprechen die Botschaft in verschiedenen Sprachen aus. Denn das wurde ja verstanden, ja, das war ein anderes Zungenreden, als was in Korinther, wo es ausgelegt werden musste. Hier verstehen sie alle. Aber die nicht Beteiligten, die sind so überrascht, die meinen, die sind betrunken. Und dann sagt ja Petrus, dass das geht nicht. Die anderen aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Vers 14, da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem seid, das sei euch kundgetan und lasset meine Worte zu euren Ohren eingehen, denn diese sind nicht trunken, wie ihr wähnt, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage. Und jetzt Vers 17. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel zuvor gesagt ist, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Erstens, Petrus sagt, was Joel verheißen hast, erfüllt sich hier. Zweitens sagt er, das sind die letzten Tage. Damit beginnt die Endzeit. Mit Jesu kommen hat die Endzeit begonnen. Und Johannes wird so weit gehen, ihr Lieben, es ist nun die letzte Stunde schon da. Ja, so dass die Endzeit ist da, und das gehört mit zur Endzeit. Von dieser Endzeit wird uns noch gesagt, dass es sind
Tage der Gnade oder das Tag des Heils. Diese Endzeit wird auch Tag des Heils genannt, aber diese Endzeit wird auch genannt, die letzte Zeit ist böse Zeit. Sodass die Endzeit, in der Endzeit vollziehen sich mehrere Dinge. Die Verheißungen Gottes zur Errettung. Wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll gerettet werden. Das haben wir ja in Römer Kapitel 10. Da heißt es, wer den Namen des Herrn wird anrufen, wird selig werden. Also nicht nur Petrus sagt das, dass Joel sich hier erfüllt, sondern auch Paulus schreibt nachher, wir sind in der Zeit, die Joel verheißen hat. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Genau das ist, was jetzt passiert, Römer Kapitel 10. Also es ist der Tag des Heils, der Tag der Gnade, der Tag der Gemeinde, aber zu gleicher Zeit ist es die Endzeit, wo viele Spötter da sein werden, wo viele ungehorsam sein werden den Eltern, wo viele aufgeblasen sein werden, wo viele abfallen werden. Beides vollzieht sich in der Endzeit zu gleicher Zeit. Und manchmal versucht man das zu trennen. Man sagt, nein, es wird noch eine große Erweckung geben, eine weltweite Erweckung. Wenn das kommt, und da wollen wir Gott darüber preisen, dann schließt es das nicht aus, dass zu gleicher Zeit reift die Bosheit aus. Die Bosheit reift aus zum Tag des Gerichts. Sodass, wenn Jesus kommt, das habt ihr ja gestern auch schon gehört, dann wird nicht nur unsere Erlösung vollendet, sondern auch das Gericht ist ausgereift und das Gericht wird anbrechen. Beide verziehen sich. Also wir sind in den letzten Tagen. Damit muss ich abschließen. Herr Bruder Janssen, nicht da? Okay, dann vielleicht dann noch das nächste hier. Kommt er? Die Bibel versteht die Heilszeitalter, aber nicht nur in zwei. Vorige Tage, letzte Tage, alter Bund, neuer Bund, dieser Äon, der neue Äon, sondern auch in drei Gruppen kann man sehen. Und zwar, dass am Gesetz gemessen. Menno Simons hat gesagt, die Heilsgeschichte ist in drei Perioden eingeteilt. Vor dem Gesetz, während des Gesetzes und nach dem Gesetz. Er sah die Heilsgeschichte in diesen drei Gruppen. Und wenn ihr hier Galater 3 liest, was wir dann am Nachmittag tun werden, dann werdet ihr finden, dass das wirklich so gezeigt wird. Im Galater 3 wird uns gezeigt, dass das Gesetz kam hinzu, nachdem eine Periode schon da war. Und das Gesetz ist gegeben bis auf Christus. Und wenn wir jetzt nichts anderes hätten, dann könnten wir schlussfolgern, aha, das Gesetz hat jetzt keine Bedeutung mehr, weil es da steht, bis auf Christus. Und dann hat das Gesetz ist die Endzeit, das Ende des Gesetzes gekommen. Aber wir müssen das ganze Testament lesen, um das zu verstehen, was das heißt, dass das Gesetz bis auf Christus gültig ist. Aber nichtsdestoweniger, die Bibel sieht die Heilsgeschichte vor dem Gesetz, während des Gesetzes, nach dem Gesetz. Und wir leben nach dem Gesetz. Was bedeutet das? Ja? Gut.